30 Jahre Benediktinermönch, mittlerweile Speaker, Autor und Unternehmensberater. Und zusätzlich hat er Anfang diesen Jahres noch seinen Ehemann, seinen Partner, geheiratet. Die Rede ist von Anselm Billgri, unserem heutigen Gast, der mit uns darüber spricht, wie er über die verschiedenen Stationen in seinem Leben immer wieder versucht, den Mensch gemäß der Benediktinerlehre im Mittelpunkt zu behalten. Was das ganz genau konkret bedeutet, erfahrt ihr im Podcast. In diesem Sinne viel, viel Spaß und wir freuen uns auf euch.
Go to sleep with no problems. Wake me up in the morning. Say what's up when I'm boring. Never look for no parties. Always look for someone like you. Now I like you and you zoom in.
Mindset Gelaber, der Podcast mit den 100 Perspektiven aufs Leben. Mit Daniel Luckyman und Luis Schulze.
Was geht ab, Herr Luckyman?
Was geht ab, Herr Schulze?
Es ist Staffel 3 und ich kann mir immer noch keinen besseren Satz einfallen lassen, um diese Frage weiterzuleiten. Wir haben wieder einen Gast dabei und deswegen darf ich fragen, was geht ab, Anselm Billgri?
Mit der Frage bin ich jetzt etwas überfordert und überrascht. Was antwortet man da? Was geht ab? Ich freue mich einfach, mit euch den Podcast zu machen.
Das ist tatsächlich ein Problem, mit dem wir seit der ersten Folge kämpfen. Was antwortet man auf was geht ab? Aber ich glaube, da kommen wir auch noch näher dran. Erstmal vielleicht für all diejenigen, die mit deinem Namen noch nichts anfangen können. Es war eine total spannende Story. Ich bin über die sozialen Medien und letztendlich über deine Website auf dich gestoßen. Mich hat deine Geschichte total fasziniert oder uns hat deine Geschichte total fasziniert. Und zwar warst du 30 Jahre lang Benediktinermönch und Prior des Kloster Andechs. Darfst gerne gleich auch erzählen, was das in deiner Funktion und was das für eine Rolle ist. Das ist aber nicht das Ende der Geschichte, sondern ich glaube, du bist seit 2004 dann auch vermehrt in Richtung Speaking, Unternehmensberatung, aber auch als Autor unterwegs und gibst quasi die Werte, die du in diesen 30 Jahren in der Verbindung mit der Kirche und der Welt erlernt hast, auch in die Wirtschaft, auch in die Unternehmen, an die Menschen dort draußen quasi weiter. Du hast die Akademie der Muße gegründet. Das finde ich total spannend. Darauf gehen wir im weiteren Verlauf des Podcasts auch noch ein. Und dein Themenspektrum, so schreibst du es von dir, reicht von der Werteorientierung bis hin zur Herzensbildung, wobei ich dieses Wort Herzensbildung auch irgendwie total interessant und inspirierend finde. So viel aber erstmal zu deiner Person in ganz, ganz kurzer Form. Jetzt interessiert mich natürlich oder auch vielleicht all die Menschen da draußen, was hat es mit dieser Rolle als Prior in einem Kloster auf sich und was war quasi so der Anfang deines Weges in dem Kloster Andechs oder auch in weiteren Klostern, in denen du davor unterwegs warst?
Ich bin 1900 und es war dann mal 76 ins Kloster eingetreten, habe dann meine Studien fertig gemacht und bin 80 zum Priester geweiht worden und 1985 nach Andechs gekommen. Andechs ist so das Wirtschaftsgut der Münchner Abtei St. Bonifaz. Naja, mit 21 Jahren bin ich ins Kloster eingetreten. Das kommt einem für heutige Verhältnisse wahnsinnig jung vor, dass man sich das so in dem. Aber früher sind die Leute aus den Klosterschulen direkt nach dem Abitur eingetreten, also da waren sie noch 2 oder 3 Jahre jünger. Aber also mir hat das einfach Spaß gemacht. Ich habe mich in meiner Jugendzeit eben etwas mit Kirche beschäftigt, obwohl meine Eltern völlig ich will nicht sagen areligiös, aber keine großen Kirchgänger waren, aber ich bin da so hineingewachsen in die Gemeindearbeit und da ist es immer interessanter geworden und habe ich gedacht, naja, zuerst wollte ich Priester werden und dann bin ich nach 2 Jahren sogar ins Kloster eingetreten. Ja, Kloster Andechs ist ja bekannt, vor allem für das Produkt, das dort hergestellt wird, nämlich das Bier. Das ist der Hauptwirtschaftszweig des Klosters, mit dem es sich erhält auch selber. Und ich war ja Prior nur die letzten 10 Jahre, die ganzen 20 Jahre war ich Zellerar. Das ist also dieser benediktinische Ausdruck für Wirtschaftsleiter. Das heißt, ich war für die Brauerei zuständig, für die Gastronomie, für die Kulturarbeit. Also ich habe immer gesagt, für Geld einnehmen und Geld ausgeben und verwalten, das war so mein Job. Und die Mitbrüder in München, die haben eben keine eigenen Einnahmen, außer den Gehältern, die sie bekommen für die Selbstarbeit. Also das heißt, meine Rede war immer, wir in Andex verdienen das Geld, das die in München ausgeben. Aber es war natürlich eine Belastung sind eigentlich die Gebäude. In München ist es ein Gebäude, das im Zweiten Weltkrieg kaputt gebombt wurde und sehr schlecht wieder aufgebaut und das ist also ständig Reparatur brauchte. Und in Andex ist es ein wunderschönes gotisches Klostergebäude mit zum Teil barocken Einrichtungen. Also das muss halt ständig, ist da was zu tun. OSB ist die Abkürzung für die Benediktiner, Orden Sankt Benedikts. Und ich habe es immer so ausgedrückt, OSI bauen. Also man hat ständig eine Baustelle, um die man sich kümmern muss. Das war so auf der einen Seite mein Job, auf der anderen Seite, als früher war ich natürlich auch für die Wallfahrt zuständig. Der Chef der 10 Mönche, die damals zu meiner Zeit dort waren, das, viele Leute sagen, was nur 10 Leute? Ja, 10 Mönche, wir hatten 200 Angestellte, also zu meiner Zeit. Die Gastronomie, die ist ja 7 Tage die Woche von 9 Uhr morgens bis, allerdings nur bis 20 Uhr abends. Also da waren viele Leute immer enttäuscht, dass vor allem im Sommer der Biergarten schon um 20 Uhr zugemacht hat. Aber das ist alte klösterliche Tradition, mit dem Einbruch der Dunkelheit soll im Kloster geschwiegen werden, also kein großer Radau und Remedemi mehr sein. Und das hat man halt dann auch auf den Wirtschaftsbetrieb übertragen.
Ja, du hast gerade schon, sorry, dass ich reingehe, aber du hast gerade schon von dem Konstrukt Kloster und dem Alltag dort gesprochen, mit dem Schweigen und allgemein auch dem Aufbau mit den Angestellten, den Mönchen. Kannst du darüber nochmal 2, 3 Worte verlieren? Wie ist es so, im Kloster als Benediktinermönch dann auch zu leben? Wie sieht der Alltag aus?
Naja, bei den Benediktinern gilt ja so dieser Spruch, das ist die Zusammenfassung der Ordensregel, die eben dieser Benedikt von Nursia verfasst hat, vor jetzt 1500 Jahren, Ora et Labora, auf Deutsch bete und arbeite. Das sind aber wirklich die beiden Säulen des täglichen Lebens. Beten heißt, man trifft sich 4 bis 5 Mal am Tag zum gemeinsamen Gebet. Also werden hauptsächlich Psalmen miteinander gesprochen, im Idealfall gesungen, aber wir waren im bayerisch unmusikalisch und haben dann eher gesprochen und gemurmelt. Und das gliedert den Tag sehr schön. Also ich muss sagen, geht los morgens um 6 Uhr. Das heißt immer jeden Tag früh aufstehen. Also je nachdem, Frühabend hat dann noch eine Glocke geläutet. Ein Mönch hat eine Glocke gezogen, dann war es ein gemeinsames Aufstehen, aber das wurde inzwischen vom Wecker jedes Einzelnen abgelöst. Da haben wir sie um 6 Uhr zum gemeinsamen Gebet getroffen. Es hat so ungefähr eine halbe Stunde gedauert. Dann war Pause. Der heilige Benedikt hat gesagt, propter necessitatis humanas, wegen der menschlichen Notwendigkeiten, also Toilettenbesuch. Und um 7 Uhr war dann nochmal Messe, also Abendmahl, Eucharistie und dann anschließend Frühstück. Und eigentlich bis zum Ende der Messe hat man also geschwiegen, das heißt nicht miteinander gesprochen. Dann ist am Vormittag jeder sagt, geht seiner Arbeit nach, Labora, bete und arbeite. Also bei mir war das eben Büro in der Verwaltung. Wir hatten einen Gärtner, wir hatten einen, der den Klosterladen leitet. Die beiden Seelsorger sind dann in ihre Pfarreien oder in die Schule oder Kindergarten gegangen. Dann Mittag war wieder Gebet, 12 Uhr, anschließend Mittagessen. Und dann am Nachmittag wieder jeder an die Arbeit, die er halt gerade hatte. Und um 18 Uhr war dann nochmal Gebet, die Vesper, das Abendgebet, Abendessen. Und dann saß man so eine halbe, dreiviertel Stunde locker zusammen. Da hat man geratscht. In anderen Klöstern wird da Karten gespielt. In einem Kloster im Norden Oberbayerns, da rauchen die dann die Zigarren gemeinsam und Schafkopfen. Und ja, so um 7:45, also geht dann nochmal das Nachtgebet los und dann ist eigentlich Ruhe. Aber natürlich gibt es Fernsehzimmer und allerdings nur ein Fernsehgerät für alle. Also da hat man musste sich dann immer auf ein Programm einigen. Am Sonntagabend war es nicht schwer, da haben wir alle Tatort geguckt. Aber sonst war schon mal, konnte man natürlich auch Bier dazu trinken, das war klar.
Ja, total spannend. Ich glaube, bei vielen ist halt genau dieser, vielleicht ist es ein Vorurteil, ist vielleicht der falsche Begriff, aber so dieses sehr strikte und sehr disziplinierte und sehr strukturierte Leben, mit dem man einem Kloster verbindet. Jetzt frage ich mich natürlich, du hast eben gesagt, du bist mit 21 dann auch in die Richtung gegangen, sehr früh, du warst sehr jung. Was hat dich damals so fasziniert? Was waren so die Treiber, die gesagt haben, ey, ich studiere jetzt nicht in die Richtung oder ich will nicht das arbeiten, sondern ich möchte meinen Weg als Priester oder dann auch später als Mönch bestreiten?
Ja, das ist natürlich, man muss schon eine religiöse Ader haben. Also ich habe mich da schon sehr eigentlich die Person von Jesus hat mich fasziniert. Dann natürlich auch, ich war Ministrant, wie viele katholische Jugendliche, das heißt dann die Liturgie, also Gottesdienst, das ist ja im katholischen Bereich sehr feierlich, sinnlich würde ich auch sagen, ein bisschen mit Theater zu tun, Gewänder, Bewegungen, Prozessionen, das fasziniert dann schon, auch wenn man dafür eine Ader hat. Also für mich war dann das Mönchtum schon das, so sich mit seinem Leben eigentlich einsetzen für die Sache. Also dann, also so ein Wort ist immer ganz Hingabe, das würde ich heute nicht mehr unterstreichen, aber damals war das für mich wichtig. Also ich will mein ganzes Leben für diese Sache, Kirche, Jesus, Gott, widmen. War auch wunderschön. Also ich muss sagen, ich habe mir vor allem in Andechs, war es ja mein Biotop, sage ich immer. Also da, ich konnte alle meine Talente, ich war ja sowohl Prediger wie Gottesdienstfeierer. Also ich saß im Beichtstuhl, Andechs ist ein Wallfahrtsort, da sind ja in der Zeit um Christi Himmelfahrt hunderte von Gemeinden hingewallfahrtet, auch wenn das sich spannender anhört, als es tatsächlich ist, weil die Leute schrecklich schematisiert das runterbeten, was sie da glauben, an Sünden gemacht zu haben. Aber dann den einen oder anderen dabei doch durch so einen Zuspruch oder durch diese Zuspruch der Vergebung helfen zu können, das ist dann doch, wenn es wirklich so einer Befreiung, innerlichen Befreiung hilft, dann sehr gut. Also das hat mich fasziniert. Und das gemeinsame Gebet war sicher, dieses im Kloster Zusammenleben, Gemeinschaft. Und was auch für mich persönlich nicht zu vernachlässigen war, sicher auch, dieser Formalismus bei den Benediktinern, das ist ja der älteste Orden, der hat natürlich auch viele Formen, allein das Ordensgewand, aber auch im Haus, wenn man sich begegnet auf dem Gang, da hat man nicht groß miteinander gesprochen, sondern sich nur so zugeneigt. Beim Essen wird ja im Kloster nicht gesprochen, sondern man hört gemeinsam einer Lesung zu, die ein Mönch vorträgt. Und es sind lateinische Tischgebete, also es ist sehr formell alles, aber mir hat es gefallen.
Gibt es Dinge, die dir gefehlt haben? Und damit einhergehend vielleicht auch die Frage, muss ich mir das so vorstellen, dass dein Umfeld sich dann auch zu 100% dort befunden hat sozusagen? Also gab es für euch überhaupt die Möglichkeit, zu Menschen außerhalb, in Anführungszeichen jetzt, großartig enge Kontakte zu pflegen? Also wie genau muss ich mir das vorstellen? Also die beiden Fragen würden mich sehr interessieren. Also gibt es was dir dann doch irgendwo gefehlt hat im Alltag und wie sah dein Umfeld außerhalb aus? Gab es das?
Also man ist ja nicht im Gefängnis, sondern das ist ja ein freiwilliges, ein gemeinschaftliches Leben. Aber selbstverständlich hat jeder Kontakte nach draußen. Also ich war ja als Zellerer der Wirtschaftsleiter, das heißt, ich hatte mit anderen, allein schon mit der Kundschaft zu tun. Also die Brauerei, das sind ja nicht nur die Leute, die ins Bröschlüber gehen, sondern auch die Vertriebskunden. Also das war in ganz Deutschland. Und die wichtigsten Kunden habe ich selber besucht. Aber ich war auch in allen möglichen Verbänden tätig, im Brauerbund, im Bauernverband, da ist eine große Landwirtschaft dabei. Ich war da zum Teil im Vorstand immer, weil das natürlich für die Leute höchst exotisch war, wenn da ein Mönch teilnimmt. Und auch meinen privaten Freundeskreis konnte ich pflegen. Das waren viele Freunde aus dem Studium und Kontakt mit der Familie gibt es natürlich. Das ist ganz klar. Also, aber der Schwerpunkt liegt natürlich auf der Gemeinschaft, auf dieser klösterlichen Gemeinschaft. Allein schon durch die Tätigkeit, die man hat, kann man gar nicht so viel. Das ist wie wenn ich am Arbeitsplatz bin. Da muss ich auch mich dafür, muss ich dabei bleiben. So, deine Frage was mir gefehlt hat. Es ist ja dann am Schluss eigentlich immer drängender geworden, war schon so die Partnerschaft, die persönliche Partnerschaft. Ja, wenn du 21 bist und begeistert bist für die Kirche und für Jesus, dann fällt dir das auch leichter. Aber wenn dann so die Mühen des Alltags kommen und die Begeisterung dann oft doch Enttäuschungen und Frust, die es einfach gibt im Zusammenleben und im Arbeiten kommen, dann geht also diese ganz persönliche Kontakt mit jemandem ab, den du in den Arm nehmen kannst und der dich in den Arm nimmt. Also durchaus körperlich auch. Ja. Ich meine, das ist ja kein, ich glaube, das ist euch ja bekannt, also auch wenn ihr das, wenn ihr in meiner Homepage nachgeschaut habt, also ich habe jetzt im März meinen langjährigen Partner geheiratet. Das ist sicher auch am Ende meines Klosterlebens immer dringender geworden. Es war aber nicht so der eigentliche Punkt des Austritts, das war eher so im Hinterkopf. Dass ich jetzt ohne weiteres auch noch weiter unterdrücken können, aber irgendwann wäre das ausgebrochen und dann wäre ich so und so weggegangen, also nehme ich an. So, ich bin ja 2004 aus dem Orden ausgetreten und habe dann das geht jetzt schon in die Richtung, die du vorher angesprochen hast, Chris, habe dann ein Beratungsunternehmen mit mehreren Partnern zusammen gegründet. Und wir haben uns eben speziell diese, wenn man heute sagt, man ist Unternehmensberater, dann muss man sich ja schon ein bisschen schämen, weil das oft die sind, die in ein Unternehmen kommen und dann haben die Mitarbeiter gleich Angst. Der erste Ratschlag, der gegeben wird, ist tatsächlich ein Schlag, nämlich Personalkosten runter. Nicht? Und wir haben uns immer bemüht, genau das Gegenteil zu sagen. Das wichtigste Kapital in einem Unternehmen sind die Menschen und die Talente, die Menschen dabei haben, also die gute Unternehmenskultur zu pflegen, das ist eigentlich das. Und das hat was zu tun mit meiner Beschäftigung als Mönch mit dieser Benediktsregel, weil ich eben glaube, dass das eines der ältesten Organisations- und Führungshandbücher unserer abendländischen Kultur ist. Da habe ich mich schon im Kloster beschäftigt und habe da Vorträge gehalten und Kurse gegeben für Führungskräfte. Für mich war immer wichtig, wie gehen Führungskräfte so mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um, dass die alle miteinander Spaß am Erfolg haben.
Ich glaube, das ist das vielleicht, wenn es gerade passt, würde ich gerade jetzt einmal reingrätschen. Wir gehen jetzt schon auf den total spannenden zweiten Teil über. Ich finde es aber vielleicht nochmal so ein bisschen rückschaumäßig total interessant zu beobachten, so dieses Alter mit 21, dann auch in Richtung Priester, den Weg als Priester einzustimmen und dann auch als Mönch zu gehen. Ich bin jetzt 24, Daniel ist, oder Herr Luckyman, wie er besser heißt, ist 27. Und ich glaube, wir beide sind so auf diesem Weg schneller, höher, weiter. Wir wollen irgendwie viel, wir wollen viel sehen, wir wollen viel machen, wir wollen irgendwie uns selbst weiterentwickeln und verwickeln uns in unendlich viele Projekte, wollen versuchen, immer alles bestmöglich unter einen Hut zu bekommen. Und jetzt skizziere ich mal deine 20er, wo es gar nicht so sehr um das Ganze hier links, rechts, überall, sondern eher um die Fokussierung auf das eine geht. Und ich finde das total inspirierend zu sagen, du hast es quasi mit dem Sinn in Gott so dargestellt, das ist dieses, was heute so als vielleicht dieses große Warum immer dargestellt wird. Man sucht immer sein Warum, man soll immer sein Why finden. Und ich finde, du hast es gerade total schön runtergebrochen, dass wenn du dieses eine Thema hast, diesen einen Fokus, dieses eine, was dich fasziniert, begeistert, was dir diesen Sinn gibt, dann fokussiere dich darauf. Würdest du im Nachhinein auch sagen, das war so für dich so dieser, ja, im Neudeutsch würde man sagen, Trigger, dass du quasi dein Warum da schon drin gesehen hast und dass dieses, was könnte alles und das wäre und hier und links und rechts, dass es gar nicht so dein Fokus war, sondern dass du quasi alles schon in dieser einen Sache gefunden hast?
Ja, ja, das war sicher so, sonst würde man ja gerade so einen Schritt nicht unternehmen. Aber trotzdem würde ich sagen, weil du sagst, immer mehr, immer weiter, immer höher, dass das so euer Antrieb ist, in einer gewissen Weise ist es ja auch. Also ich war dann ja, konnte in Rom studieren, also das war für mich natürlich auch was Tolles, für einen katholischen Theologen, also an der Zentrale der Weltkirche, ich hatte also im Vatikan zu tun, also in der Begeisterung damals, und dann als ich zurückkam und geweiht wurde, und war ich dann also Jugendseelsorger hier in München, und da wollte ich auch natürlich meine Arbeit gut machen, und also ich habe mich da hineingekniet. Ich war für 13 Münchner Pfarreien zuständig, weil es natürlich damals auch schon keine jungen Geistlichen mehr gab, die mit der Jugend zu tun hatten. Ich habe mich da gesundheitlich übernommen. Könnt ihr euch vorstellen, wenn man mit Jugendlichen arbeitet, dann ist nichts mit 8 Uhr abends Licht aus und ins Bett. Und dann, da ging es erst richtig los. Und ich musste aber um 5 Uhr schon wieder aufstehen. Also da bin ich ich hatte einfach zu wenig Schlaf über Jahre hinweg. Und da hat es mir mal gesundheitlich sauber eingebremst. Aber ich wollte auch alles geben und mit Begeisterung dabei sein. Und das war halt einfach, war auch toll. Und das war dann in Andex wieder genauso. Also das war vielleicht meinen Mitbrüdern manchmal zu viel, was ich da angetrieben habe. Also ich wollte ja halt auch Erfolg, auch wirtschaftlichen Erfolg haben. Also das Kloster lebt vom Bierverkauf, dann muss man das auch tun. Und da habe ich mich also auch dahinter gesetzt, auch medial, einfach präsent. Mich haben meine Brauerkollegen haben mich immer etwas spöttisch kritisiert, haben gesagt, also wir inserieren für zigtausend Euro eine Seite in der Zeitung und über dich steht so ein kleiner Bericht im redaktionellen Teil und der wird gelesen und das wird überblättert. Aber das hat mich natürlich auch stolz gemacht, ne? So einfach. Ich glaube, dass heute Andexer Bier überall in den, auch in Bremen, in den Regalen steht, das ist nicht zuletzt dieser Tätigkeit zu verdanken. Und da war ich immer stolz drauf und hat mir Spaß gemacht. Also das hat schon das was spannend. Auf der einen Seite dieses Fokussieren auf diese eine Sache und nichts anderes, aber dann innerhalb dieses vermeintlich engen Rahmens, also konnte ich meine also wahnsinnig breite Spektrum an Tätigkeiten entfalten.
Total spannend.
Ah, ich hatte eben schon. Das würde ich so, vielleicht so auch heute Leuten mitgeben, dass man sagt, also fokussier dich einmal und mach das gut und dann kommt in deinem Leben vielleicht noch viele andere Möglichkeiten, die eben daraus spielen. Mein Mann zum Beispiel, der ist ja 27 Jahre jünger als ich, 40, der hat sich fokussiert auf Innenarchitektur. Und was macht er heute? Er ist Veränderungsmanager bei der Bahn, er ist immer von einem Job zum anderen und es hat sich immer ein bisschen verändert und ist immer weiter geworden. Also das Leben ist nicht so ein eintönig, gerade wenn man sich fokussiert. Dann gibt es, weil man dann spezialisiert wird und dann, man darf allerdings den Blick nicht verlieren für die Weite.
Ich habe dir eben schon diesen Schritt, der dann bei dir kam, so ein bisschen aus dem Mund genommen. Wir sind schon leicht rübergegangen. Du hast darüber gesprochen, dass du 2004, nachdem du aus dem Kloster raus bist, mit zwei Partnern auch gegründet hast und quasi diese Werte weiterträgst. Und ich habe einen ganz spannenden Satz gefunden, der auch genau in dieses Thema einleitet. Du sagst, wenn man nur den Gewinn im Auge hat, verliert man leicht den Blick für die Menschen, ohne die dieser Gewinn nicht zu erzielen ist. Schlägt total in die Kerbe dieser menschlichen Komponente. Wie definierst du das für dich? Du hast eben schon über dieses Führungshandbuch der Benediktinerabtei gesprochen. Was heißt für dich, den Mensch in den Mittelpunkt zu stellen heute?
Also das habe ich ja bei vielen, also man braucht dann, wenn die Unternehmen reinschauen. Ich habe heute noch viele Kontakte zu Führungskräften. Es ist oft so, da werden Pläne gemacht, da werden Bilanzen erstellt, alles Mögliche, bestimmte Koeffizienten müssen erfüllt werden und da müssen die Menschen reinpassen. Also dieses berühmte ZDF, Zahlen, Daten, Fakten, die spielen die Hauptrolle und die Menschen müssen sich dem anpassen. Und wenn die das nicht tun, dann müssen sie sich entweder verändern oder müssen raus, nicht nach dem schönen Spruch, change it, love it, leave it. Und da glaube ich, dass ein erfolgreiches Unternehmen langfristig, wie man heute so schön sagt, nachhaltig erfolgreich bleibt, wenn es eben den Menschen mit den Möglichkeiten, die er hat, nicht aus dem Auge verliert. Also nicht die Menschen müssen sich anpassen an dieses Zahlenschema, sondern das Unternehmen muss sich an die Menschen, die da sind, anpassen. Das kann zu einer Änderung der Produktpalette führen, weil eben bestimmte Leute bestimmte Fähigkeiten haben, die man plötzlich entdecken muss und die man zum Klingen bringen muss. Und ich glaube, das ist, wenn man Führungskräften das beibringen kann, also sei du flexibel, sei du anpassungsfähig. Führungsaufgabe heißt vor allem, die Menschen ihre Möglichkeiten entfalten lassen. Dann ist das, erstens sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zufriedener und zweitens ist man selber auch zufriedener, wenn man die Menschen nicht zwingt zu irgendwas, sondern eigentlich die Möglichkeiten, die ihnen stecken, sich entfalten lässt.
Das erinnert mich gerade so sehr an so einen Spruch, den ich auch mal von einer recht erfahrenen Führungskraft gehört habe, Leadership ist am Ende des Tages nichts anderes, als Menschen in ihre eigene Kraft zu bringen. Das passt für mich total dazu. So. Also man denkt ja immer irgendwie, nee, ich muss, oder vielleicht denken viele Leute noch so, okay, Leadership ist, ich muss die Leute bestmöglich irgendwie von links nach rechts scheuchen und je besser ich sie irgendwie von links nach rechts scheuche, desto besser bin ich als Führungskraft. Aber ich glaube eher, dass gute Führungskräfte im besten Fall sogar neue Führungskräfte produzieren. Und wenn diese Menschen dann nur sich selbst gut führen und selbst in ihre eigene Kraft kommen. Also von daher gehe ich da total mit und finde es total spannend, dass du diesen Ansatz auch so sehr verfolgst.
Es gibt ja da diesen Spruch oder die Frage, Jack Welch, das ist also ein amerikanischer Management-Guru, der hat mal so eine Umfrage unter seinen Kollegen gestaltet, was ist denn eigentlich das Geheimnis eures Erfolgs? Also bei den Unternehmensgründern, bei den wichtigsten, erfolgreichsten, und da hat er herausgefunden, dass bei allen eigentlich gemeinsam ist dieser Grundsatz, you have to love people. Ich übersetze aber gerne mit 4M, man muss Menschen mögen. Also wenn ich nicht über Leichen gehen will, sowohl was den Kunden betrifft, wie auch den Mitarbeiter, wie auch die Lieferanten, wie auch das gesellschaftliche Umfeld, dann und natürlich auch durchaus die Shareholder, die muss ich auch mögen, das ist schon klar. Aber das sind eben nicht die einzigen, sondern es muss so dieses gesamte Stakeholder, wie man das so schön nennt, die müssen eine Balance von persönlicher Zuwendung haben. Und dann, glaube ich, bin ich nachhaltig, dauerhaft erfolgreich und selber auch zufrieden. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass eine Führungskraft, die eben schon mit diesem Vorsatz ins Unternehmen geht. Heute scheuche ich meine Leute um und bin unleidlich. Und dass der am Ende des Tages froh und zufrieden nach Hause geht, sondern da irgendwas bleibt doch. Und was ich immer so für komisch finde, nicht? Also die sind ja oft zu Hause im privaten Bereich ganz normale Familienväter und Ehemänner, aber im Unternehmen glaubt man immer, man muss Charaktere und Willen brechen. Und ich glaube, das ist eben der falsche Ansatz.
Ist das auch eine Erfahrung, die du aus deiner Zeit im Kloster mitgenommen hast? Also ist das quasi so aus deinen jahrelangen Erfahrungen jetzt übertragen in die Wirtschaftswelt?
Ja, ja, also ich habe ja selber mit meinen 200 Leuten, also ich hatte mir dann, als ich angefangen habe, da war ich immerhin 32, als ich da als Chef in Andex anfing. Eine Münchner Boulevardzeitung hat damals getitelt, 32-jähriger Kaplan wird Chef von Andex. Ja, das, und ich hatte überhaupt keine Erfahrung, ich war vorher wirklich Kaplan, also das heißt Jugendseelsorger, nicht einmal Chef einer Pfarrei. Und dann plötzlich wirst du so hineingeschmissen in diese Verantwortung für andere Menschen und für das Wohlergehen des eigenen Klosters. Und das habe ich schon gelernt. Also erstens habe ich selber viele Kurse besucht. Ich war also bei der IHK, bei allen möglichen Kursen, die ich da... Ich habe meine Studienfreunde, meine Abiturkollegen, da war die Hälfte, hat der Betriebswirtschaft studiert. Die habe ich dann angerufen, habe gesagt, man könnte mir irgendwie helfen, Bücher empfehlen oder Professoren. Da hat einer, der war damals bei Roland Berger, war auch schon 5 Jahre dabei, hat zu mir, ach weißt du, du hast uns studierten Betriebswirten einen großen Vorteil gegenüber. Du musst nicht das ganze Theoriegerümpel aus deinem Kopf rausräumen, sondern du kannst mit gesundem Menschenverstand da rangehen. Also das ist natürlich auch zu wenig, ein bisschen was. Eine Bilanz muss man schon lesen können. Und das habe ich dann eben mir so in Kursen angeeignet, aber auch eben so führen. Also das hat mich immer überrascht, dass eigentlich die Tipps von Menschenführung, die ich da in diesen Trainings mitbekommen habe, dass die schon sehr nah an diesem Menschenbild waren, das ich selber im Kloster auch vertreten habe. Und ich habe dann natürlich auch 20 Jahre lang Erfahrungen gesammelt und musste durchaus auch mein Lehrgeld zahlen. Also ich war am Anfang, kannst du dir ja vorstellen, wenn da ein Mitarbeiter plötzlich mit kritischen Anmerkungen kommt, dass man sich da glaubt, man muss jetzt den Zampano spielen und sich da nichts anmerken lassen und man kann da keine Kritik hören. Wenn man das glaubt, das kratzt an der eigenen Autorität, das ist ein völliger Krampf. Also inzwischen, das lernt man halt mit der Zeit. Es bricht kein Zacken aus der Krone, wenn du dich als Führungskraft auch einmal bei einem Mitarbeiter entschuldigst für etwas, was du falsch gemacht hast. Im Gegenteil, das stärkt deine Authentizität, denn du bist Mensch und bleibst Mensch und Menschen machen nur einmal Fehler.
100%.
Super wertvoll. Absolut. Ich glaube tatsächlich, dass wir oft noch viel zu starr dieses Bild im Kopf haben. So die Führungskraft muss immer der starke Vorreiter sein, der sich nie was anmerken lässt und Stärke und emotionale Abgekühltheit zeigt. Aber ich glaube, gerade heute wird es wichtiger denn je, den Menschen abzuholen, authentisch zu sein und selbst auch mal Schwäche zu zeigen. Wir hatten es in der vergangenen Folge auch schon mal kurz angesprochen, dass die größte Stärke oder eine der größten Stärken es ja wahrscheinlich sogar ist, selbst in der Lage zu sein, Schwäche zu zeigen, Fehler einzugestehen und zu sagen, dass man halt beim besten Willen nicht perfekt ist. Ich glaube, das dürfen tatsächlich noch viele Führungskräfte, was so meine Erfahrung zumindest zeigt, lernen. Egal wie alt.
Ja, und ich versuche das denen, diese Angst vor Schwäche zu nehmen. Natürlich, nur Schwäche ist auch nichts, weil dann hat man den Beruf verfehlt. Aber wenn es dann einmal der Fall ist, dann das zugeben. Ich glaube, das ist schon das stärkt auch irgendwie diesen Zusammenhalt in einem Team, glaube ich.
Ja. Du hast, ich mache nochmal das nächste Kapitel auf, und zwar die Akademie der Muße. Wir springen jetzt mal ins Jahr 2013. Ich glaube, dort hast du diese gegründet. Und es steht auf deiner Website, der Grund ist oder der Sinn des Ganzen ist, um Menschen bei der Entschleunigung des Lebens zu unterstützen. Wir haben jetzt schon aus der Leadership-Rolle quasi auf die Menschlichkeit, auf die Menschen geguckt. Wie gelingt es jetzt mir allgemein, diese Entschleunigung, diese Ruhe, diese vielleicht auch Verletzlichkeit, wo wir gerade drauf gegangen sind, in meinen Alltag zu integrieren? Das finde ich nochmal ganz interessant. Also, wie lebst du das durch die Akademie der Muße, dass du Menschen diese Entschleunigung auch beibringst?
Also die Akademie der Muße ist eigentlich aus einer gemeinsamen Idee von einem Freund von mir und auch einem ehemaligen Ordensmann entstanden. Der war Franziskaner in Südtirol, und wir haben dann zum ersten Mal mit einem Kurs von Mittwochabend bis Sonntagmittag begonnen, also 3 volle Tage da in dem Kloster wir haben es ein bisschen versucht, diesen klösterlichen Alltag reinzubringen. Statt Gebet, Psalmengebet, machen wir dreimal am Tag Zen-Meditation, so eine halbe Stunde. Also eine leicht angepasste, an unsere westliche Kultur angepasste. Dann am Vormittag zwei Impulse. Also ich spreche da meistens philosophisch oder theologisches oder benediktinisches. Der Kollege, der systemisch, der macht dazu. Da geht es auch um Führungskunst. Hauptsächlich war das ja für Menschen in Führungsverantwortung, das erste Angebot. Und am Nachmittag machen wir Ausflüge und besuchen einen Weinberg meistens mit Verkostung aber so und abends Gelegenheit zu Gesprächen natürlich viel. Unser Ansatz ist also im Tage des Innehaltens, also den Menschen zu helfen, dass man mal innehält, aus diesem ständigen angespannt sein und gestresst sein und Entscheidungen treffen müssen und einmal sozusagen aus sich selber raustreten und von einer höheren Warte auf die Tätigkeit und die Verantwortung, die man hat, runterblicken. Das geschieht sehr schön. Es sind wahnsinnig intensive Tage. Bei so einem Kurs kam einmal das Faktotum von diesem Bildungshaus auf mich zu und hat mir eine italienische Tageszeitung, La Repubblica, gezeigt, die Wochenendausgabe. Da war der Bericht drin, dass die norditalienischen Universitäten sich zusammengeschlossen haben, also die betriebswirtschaftlichen Fakultäten, und gemeinsam eine Accademia dell'Ozio gegründet haben. Das ist italienisch. Ozio, da steckt zwar das lateinische Wort Ozio Muse drin, aber im Italienischen bedeutet es faul sein, faulenzen. Also eine Akademie des Faulenzens. Und da haben wir gesagt, also das kann man deutschen Managern, glaube ich, nicht verklickern, dass sie ihre Mitarbeiter in eine Akademie des Faulenzens schicken sollen. Aber Akademie der Muse klingt einfach schön. Und ich glaube, das ist auch etwas, das Wort Muse, das ist so, das beinhaltet so, ja, eine gehobene Art von, wie soll ich sagen, erfülltes Nichtstun. Das ist eben nicht Faulenzen, obwohl das, glaube ich, auch ganz gut wäre, wenn man das gelegentlich praktizieren würde. Und wir haben ja alle keine Angst, wir haben eine große Angst zuzugeben, dass man mal faul war am Wochenende, oder das muss ja auch noch durchgetaktet werden, nicht? Also die Freizeitbeschäftigung, aber jetzt einfach mal so den Tag vergehen lassen, was eigentlich das Gesündeste wäre, weil wir dadurch uns richtig wiederholen, und das wollen wir den Leuten beibringen. Also es steht da schon auf meiner Homepage: Hilfen bei der Beschleunigung, Hilfen bei der Entschleun zur Entschleunigung des Lebens. Aber ich würde eher sagen: Hilfen beim Umgang mit der Beschleunigung unseres modernen Lebens. Das erfahren wir ja alle, dass immer alles schneller gehen muss und nicht zuletzt durch sowas wie diese technischen Möglichkeiten, die wir haben. Ohne die wird es jetzt diesen Podcast nicht geben. Aber gleichzeitig bringt uns das natürlich immer sofort in Zeitnot. Wenn eine E-Mail aufpoppt, dann will die sofort beantwortet werden. Früher zu Zeiten der Post da hat man den Brief halt ein paar Tage liegen lassen und dann erst beantwortet. Nicht? Also
ich finde dieses Bild Hilfe bei der Beschleunigung, Unterstützung bei der Beschleunigung ganz spannend. Mich würde jetzt noch total interessieren, wir haben jetzt so deine beiden Welten aufgemacht. Einmal das Leben im Kloster als Mönch und heute als Redner, als Autor und als Berater. In welche Facetten des Klosterlebens lebst du heute noch? Also wir haben eben über den Alltag im Kloster gesprochen. Hast du selbst für dich diese Disziplin noch beibehalten und dieses Gesetz Ora et Labora, was du täglich anwendest, um selbst quasi entschleunigt zu bleiben? Oder nimmst du von diesem Leben damals nicht mehr so viel mit in deinen heutigen Alltag?
Also diesen Rhythmus, das ist schwer außerhalb einer klösterlichen Struktur einzuhalten. Also im Kloster ist einfach so, da gibt es diese Zeichen, jetzt ist das dran und dann lässt man, wenn es möglich ist, alles liegen und stehen und eilt dann entweder gemeinsam in diese Kapelle oder in Speisesaal und da machen das die alle oder zumindest ist es ein objektiv vorgegebener Rahmen und den musst du dir, also wenn du alleine bist oder zu zweit in der Familie, musst du dir den schon mit großer Disziplin selbst geben. Wer mir und unsere kleinen Kommunität hier allerdings den zeitlichen Rahmen vorgibt, das ist unser Hund. Mit dem müssen wir einfach dreimal am Tag rausgehen. Und das ist auch eine Art von Disziplin. Also muss ich ehrlich sagen, das rhythmisiert auch den Tag. Ich bin der Erste um 8 Uhr, der mit dem Gassi geht, dann Markus Mittag und abends gehen wir oft gemeinsam. Also das ist, und zwar bei jedem Wetter, das ist das wo ich normalerweise sonst nie rausgegangen wäre. Jetzt muss ich mit dem Hund, den haben wir schon 7 Jahre. Es klingt jetzt etwas, aber sowas ist es. Man braucht so, das meine ich, man braucht so diese Struktur, dann kann man sie halten. Das ist sehr schwierig, das eben alleine, also ohne diesen vorgegebenen Rahmen einer Institution wie Kloster durchzuhalten, das Beten. Ihr wisst ja, dass ich nach wie vor Priester bin, jetzt in der altkatholischen Kirche. Das hört sich älter an, als es ist. Das ist erst 100 Jahre alt und heißt so, weil sie eigentlich den katholischen Glauben ohne die Unfehlbarkeit des Papstes, also den Glauben der alten Kirche, beibehalten wollte, also das ist eigentlich modern, da gibt es, also ich kann der Priester sein als mit einem Mann verheirateter und wir haben Frauen und es gibt den Kirchenvorstand, der das bestimmt alles, also es unterscheidet sich schon von der römisch-zentralistischen römischen Kirche und also insofern ist das Beten auch tägliches Psalmengebet, aber nicht mehr in so einer strengen Form. Wie es im Kloster war, schon noch mein Thema. Aber auch nicht so jetzt dreimal am Tag, sondern zwischendurch einmal. Ja, ich habe was mit Innehalten zu tun auch. Wenn ich mal sage, so, jetzt gibt es eine Viertelstunde Zeit, die herausgenommen ist von diesem alltäglichen Busseln.
Ja. Eine Frage vielleicht meinerseits noch zu diesem Thema Entschleunigung, was wir eben gerade kurz schon behandelt haben. Gibt es aus deiner Perspektive so, ich meine, viele unserer Hörer sind irgendwie zwischen 18 und 35, bewegen sich also genau in diesem Spannungsfeld, Social Media, 1000 Eindrücke und Einflüsse und 8 E-Mail-Accounts, die man alle im Blick haben muss und irgendwie ein eigener Job, teilweise sogar noch nebenbei eine Selbstständigkeit aufbauen und trotzdem Zeit für Freunde haben wollen und was nicht alles so die Herausforderungen der heutigen Zeit vielleicht manchmal sind. Gibt es für dich so prägnante 1, 2, 3 kurze Ratschläge oder Tipps, wo du sagst, hey, das könnte jemandem, der schon ambitioniert ist und vielleicht auch Probleme hat mit dieser Entschleunigung und mal mit diesem Runterkommen und zur Ruhe kommen oder Faulenzen, wie wir es gerade auch genannt haben, wie man da hinkommt, wie man diesen Weg dahin wieder findet. Also wir haben gerade eben schon von Zen-Meditationen gesprochen, fällt mir auch die Folge mit der lieben Conny Hörl ein, die wir vor einiger Zeit mal aufgenommen haben. Aber gibt es da aus deiner Perspektive so Quick-Tipps, wo du sagst, hey, denk doch mal da oder da drüber nach?
Ja, also Zen-Meditation mit einer halben Stunde, das ist, glaube ich, für einen Anfänger etwas hochgegriffen. Aber irgend sowas, also ob es jetzt Yoga ist oder Zen oder ob es, und wenn es nur eine Viertelstunde ist am Tag, wo man eben so sich ganz bewusst frei nimmt von diesen alltäglichen und vielleicht einmal das Ding ausschaltet, den Computer und das Handy weglegt und auch nicht diesen Zwang. Also ich glaube immer, das Zwanghafte ist es, das wir vermeiden müssen. Also bin ich Herr über die Dinge oder sind die Dinge Herr über mich? Und das immer wieder auszutarieren. Und diese Frage muss ich mir immer auch stellen. Also bin ich ein Getriebener oder bin ich selber derjenige, der verfügt über meine Zeit? Und alle diese Dinge rauben uns Zeit. Und ich glaube immer, alles, was der Kontakt mit dem konkreten Menschen ist. Leider können wir jetzt nicht sozusagen konkret zusammensitzen, sondern machen das hier über links. Aber es ist ja auch wieder eine tolle Erkenntnis aus dieser Pandemie, die wir zur Zeit haben, dass das ja Gott sei Dank möglich ist und ich muss nicht nach Bremen fahren oder eher nach München. Aber das sich nicht abhängig machen, das ist, glaube ich, das Wichtige. Und sich nicht von außen bestimmen lassen. Schon führen und Kontakt und sich einlassen auf was, aber das ist so. Und dann wenn man diese Einstellung hat, man muss sie sich nur immer wieder bewusst machen, weil das alle diese Dinge, Kontakte, Kommunikation, Social Media, die haben so einen Suchtfaktor und so einen Sogfaktor. Die ziehen einen gern so rein und dann hat man gar nicht mehr diese Freiheit im Kopf, sich davon also auch gelegentlich zu distanzieren.
Absolut. Ja, ich gucke gerade auf die Zeit und merke, dass wir ja schon eine ganze Weile am Quatschen sind. Deswegen würde ich jetzt tatsächlich mal den letzten Part dieses Podcasts sehr, sehr gerne aufmachen. Und zwar unser allseits bekanntes Word-Ping-Pong. Herr Schulz, es sei denn, du hast noch irgendwelche Punkte, die du unbedingt loswerden willst.
Nee.
Ich glaube aber, wir haben schon ein paar gute Fragen in den Raum geworfen. Wa? Okay, also vielleicht nochmal ganz kurz ansehen für die Regeln, in Anführungszeichen. Also ich werfe dir jetzt einfach ein paar Begriffe um die Ohren und deine Aufgabe ist es, quasi nicht großartig ausführlich, sondern mit dem ersten Impuls, dem ersten Wort oder maximal dem ersten kurzen Satz, der dir zu diesem Begriff einfällt, zu antworten.
Gut.
Okay, starten wir mit dem ersten Begriff. Das Jahr 2030.
Gesundheit. Ich hoffe, dass ich da so gesund bin, dass es mir Spaß macht, da zu leben und ja, meine Freizeit zu genießen als rüstiger Rentner.
Okay. Glück.
Ja, Glück kann man nicht machen, glaube ich, aber man kann sein Leben doch so einrichten, dass das Glück zugelassen werden kann und auf einen zukommen kann. Hat was mit innerer Balance zu tun, glaube ich.
Okay. Dein Lieblingsbuch?
Ja, wenn ich sage die Bibel, dann ist es wahrscheinlich furchtbar klischeehaft. Aber das nehme ich halt am häufigsten in die Hand. Sonst würde ich jetzt spontan sagen, Umberto Eco, der Name der Rose.
Okay. Karriere.
Ja, ich glaube, dass das schon nicht nur wichtig ist, sondern Karriere ist auch was Schönes. Wenn man ja dann so den Erfolg des eigenen Lebens sieht, aber auch da gilt, ich darf mich nicht davon abhängig machen, dass ich jetzt zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt etwas ganz Bestimmtes erreiche, sondern das Leben ist oft so spontan und schön, dass oft Überraschungen meine Karrierepläne völlig durchkreuzen.
Okay. Deine größte Inspirationsquelle?
sind Bücher, tatsächlich. Ich lese viel und die Gedanken, die ich da habe, die inspirieren mich, lassen mich auch immer wieder über das nachdenken, was ich gerade sage, tue und mache.
Mhm. Cool. Erfolg.
Erfolg ist wie so ähnlich wie Karriere, gut und schön. Und ich glaube, wir brauchen den alle auch für unser persönliches Selbstwertgefühl. Aber was ist Erfolg? Also bei Unternehmen, sage ich, man ist vor allem erfolgreich, wenn man also wenn es auf dem Markt bestehen bleibt. Und da gehört mehr dazu als nur wirtschaftlicher oder materieller Erfolg.
Mhm. Instagram.
Habe ich mich nie damit beschäftigt.
Geht also auch ohne, okay. Dein persönliches Warum?
Ja, schon das alte Frage aller Theologen, warum gibt es Leid auf der Welt? Und zwar unverschuldetes. Wenn es den guten Gott gibt, warum gibt es dann... Büchner hat ja gesagt, das ist das große Plus des Atheismus.
Okay. Und zu guter Letzt, dein einer kurzer Ratschlag an die junge Generation.
Lebt euer Leben. Ihr dürft euch ruhig Pläne machen, aber habt immer wieder genug Flexibilität, die jeden Tag aufs Neue zu ändern.
Geil. Ich glaube, das ist ein super Abschluss. Anselm, vielen, vielen Dank für diese coolen, knackigen Antworten. Ich glaube, da kann man echt nochmal einiges für sich rausnehmen. Eigentlich, Herr Schulz, ist es ja mal deine Aufgabe, das Outro zu machen, aber ich stelle jetzt trotzdem mal vorweg die Frage, wenn man dich irgendwie kontaktieren will, mehr von dir wissen will, dich vielleicht sogar irgendwie als Berater, Speaker, wie auch immer kontaktieren möchte, wie macht man das am einfachsten?
Auf meiner Homepage ist eine Kontaktrubrik und dann mir schreiben. Da ist auch meine Telefonnummer von meinem Büro drauf. Also nachdem ich ja jetzt seit 2 Jahren meine eigene Sekretärin bin, ich versuche meistens alles zu beantworten, wenn es mir nicht durch die Fülle durchgeht, aber über die Homepage geht es auf alle Fälle. Wird auch immer gepflegt.
Alles cool. Klar.
Besser hätte ich die Frage nicht stellen können. Ich schalte mich auch nochmal ein. Ich sage ja auch von mir, von uns, einfach danke für deine Zeit, Anselm. Ich glaube, das war, oder ich hoffe, das war für diejenigen, die zugehört haben, inspirierend. Also ich kann das für mich sagen, ich habe wieder ein bisschen was mitgenommen. Herr Luckyman, die letzten Wörter gehören dir, aber ansonsten würde ich schon mal sagen, danke dir und yes, wir hören uns.
Ja, also von meiner Seite auch nur noch mal ein fettes Dankeschön. Super Perspektive, auch einfach eine Art von Perspektive, die wir bis jetzt so in diesem Podcast einfach noch nicht hatten. Und das macht es, glaube ich, auch so unglaublich spannend. Und in dem Sinne bleibt auch mir nur noch mal ein fettes Dankeschön. Und Anselm, bis denne, hau rein.
Also mir hat Spaß gemacht.